Ich freue mich ganz, ganz sehr, dass ihr euch heute aufgemacht habt, in diesen Gottesdienst zu kommen. Und meine Idee war eigentlich, dass ihr hier nicht so leicht davonkommt, sondern dass der Johannes so ein bisschen durch die Reihen geht und irgendwie ganz spontan so Mathewissen zum Beispiel abfragt. So Kopfrechnen, wer kann das? Ganz spontan. Oder, ja, gut. Nee, dann wären wir zu dem nicht gegangen, sondern zu dir. Oder irgend so was anderes ganz Schwieriges, Physik oder ja. Stattdessen widmen wir uns einer Geschichte und einem Mann, für den tatsächlich eine Stunde der Wahrheit gekommen war. Philippus heißt er. Philippus ist erschöpft. Er atmet tief durch. Er weiß, er ist am Zug, denn ein Vermittler ist er. Aber wie soll er das schaffen? 5000 oder mehr Augenpaare schauen hungrig auf die kleine Gruppe um Jesus. Den ganzen Tag hingen sie ihm an den Lippen, saugten seine Lebensworte in sich auf. Und so auch er, Philippus. Und auch sein Bauch grummelt ganz schön. Können wir nicht einfach alle nach Hause schicken? Nein, unmöglich. Sie brauchen nämlich ihn. Sie brauchen diesen Heiler, den Freisetzer, den Überbringer von Gottes Botschaft. Es ist noch gar nicht so lange her, dass Philippus sich ihm angeschlossen hatte, Jesus und seinen Jüngern. Der Ruf brennt in seinem Herzen. Doch jetzt? Wie wird Jesus das lösen? Tausende Lebenshungrige, die nun ganz reellen, echten Hunger verspüren in ihrem Magen. Philippus ist gespannt. Plötzlich aber kommt Jesus auf ihn zu und fragt, wo sollen wir denn so viel Essen herbekommen, damit die alle satt werden? Eine Stunde der Wahrheit für Philippus. Wie wird er reagieren? Was werden wir aus der Antwort von Philippus lernen über sein Innerstes, über seine Einstellung zu dieser Frage, über seine Gedanken, über das, was da geschehen kann? Jesus wendet sich nämlich nicht zufällig in dieser Geschichte an ihn. Da lesen wir, das sagte Jesus, um Philippus auf die Probe zu stellen. In Wirklichkeit wusste er schon, was er tun würde. Auf die Probe gestellt. Auf die Probe gestellt, das ist so eine Art Prüfungssituation. So, was hast du bis hierher gelernt? Eine Situation, in der man sich beweisen muss. Leider aber nicht so wie in der Schule oder an der Uni, wo man lange sich vorbereiten kann und lernen kann, wie auf so eine angekündigte Klausur, sondern so ganz spontan, ganz ad hoc. Ich finde, solche Prüfungen, das sind wirklich die fiesesten. Und ich glaube, wir kennen das alle im Kleinen oder Großen aus unserem Leben. Allgemeine Verkehrskontrolle. Zeigen Sie uns doch mal bitte, wo Ihr Verbandskoffer ist. Oder beim Kinderarzt. Soll das Kind ein Antibiotikum kriegen? Oder versuchen wir es noch mit Naturheilmitteln? Das sind vielleicht ganz vereinfacht, ganz runtergebrochen, aber schon solche Situationen, wo ich von der einen auf die andere Minute situativ entscheiden muss, ja, was ist denn eigentlich meine Grundeinstellung zu dieser Sache? Was ist mir wichtig? Wie bin ich unterwegs? Der andere will es nämlich wissen. Auf die Probe gestellt. Auf die Probe gestellt zu werden, das ist ziemlich unangenehm. Der Kopf wird rot, die Hände werden schweißig. Mir wird bewusst, was ich kann und was ich auch nicht kann. Mir geht es meistens in solchen Situationen eher so, dass mir bewusst wird, was ich nicht so gut kann und ich dann noch versuche, das in ein besseres Licht zu rücken. Herr Wachtmeister, ich wollte mein Handy gar nicht benutzen und ich hatte es auch nur ganz kurz in der Hand. Ich würde nie am Handy rumspielen beim Autofahren. Ja, das hören wir den ganzen Tag. In solchen Stunden der Wahrheit stellt sich raus, wie ich wirklich bin. Vielleicht ist es mir wirklich wichtig, sicher zu fahren. Und ich würde beim Fahren nie am Handy spielen. Und gleichzeitig bin ich so ungeduldig, dass ich nicht mal bis zum nächsten Stopp warten kann, um wenigstens kurz zu schauen, wer denn da gerade so angeklingelt hat. Aber zurück zu Philippus. Auch ihm wird wohl der Kopf ganz schön rot angelaufen sein. Er schaut sich um, sieht die vielen Menschen weit und breit kein Geschäft. Einige müssten jetzt losziehen. Philippus ist ein schneller Denker. Er rechnet das schnell durch, er kalkuliert, was man für so eine Menge von Menschen einberechnen müsste, damit wenigstens jeder ein kleines Stück Brot bekommt. Und er dreht sich zu Jesus und sagt, du, wir müssten hier mindestens für 200 Silberstücke Brot kaufen, damit wenn jeder wenigstens eine Kleinigkeit erhalten sollte. Was wird Jesus darauf antworten? Gut gemacht, kluger Kopf, los geht's. Nein, Jesus antwortet gar nicht. Irgendwie lässt er Philippus in dieser Situation ziemlich im Regen stehen. Stattdessen nimmt er die wenigen Brote und Fische, die da sind, schaut zum Himmel, dankt Gott dafür und teilt sie. Und teilt und teilt und teilt. Ein absolutes Wunder passiert an diesem Abend. Etwas, das sie alle nicht glauben können. Jeder Einzelne wird satt. Meistens lesen wir diese Wundergeschichte von der Speisung der 5000 und staunen einfach über dieses Wunder. Was hat Gott da Großes getan? Aber ich frage mich, was ist denn mit diesem armen Philippus? Das ist ja so, als ob ein Student in einer Matheprüfung an der Tafel steht vor einer schier oder tatsächlich unlösbaren Aufgabe. Und während er noch überlegt und versucht, sein ganzes Wissen zu akquirieren, kommt der Professor, schiebt ihn zur Seite und löst diese Aufgabe auf eine Art, wie man sie noch nie gesehen hat, die die ganze Wissenschaftswelt zum Staunen bringt. Na toll. Und wozu? Wollte Jesus diesen Philippus nur vorführen, indem er ihn auf diese Probe stellt? Ich glaube nicht, dass Jesus hier einfach ein Exempel setzen wollte. So nach dem Motto, na schaut euch mal den an, der hat ja mal wenig Vertrauen. Ich glaube vielmehr, dass Jesus diese Frage und diese Situation nutzen wollte, damit dieser Tag für Philippus so ein Lebens- und Denkens- und glaubensverändernder Moment wird. So ein Vorher- und Nachher-Moment, den er vielleicht später seinen Enkel noch erzählen wird. Ja, ich glaube tatsächlich, dass Gott uns solche Prüfungen immer mal in den Weg stellt. Und ich weiß, dass viele von euch hier in diesem Raum ganz viele Geschichten davon zu erzählen hätten. Gute und schwere, meist unvorhergesehene Aufgaben, die Gott, die das Leben uns stellt, in unserem Job, in unserer Familie, durch Freunde, durch ein Wort, durch ein Geschenk, eine neue Aufgabe oder auch durch einen Streit, durch einen Verlust. Situationen, die unser Leben und unser Glauben auf die Probe stellen. Stunden der Wahrheit. Auch Jesus stand mal vor so einer Prüfungssituation. Der Lehrer wurde sozusagen selbst geprüft und das auch nicht so knapp. Ganz am Anfang von seinem Dienst führt Gottes Geist Jesus in die Wüste, lesen wir. Und dort sollte er auch auf die Probe gestellt werden. Sozusagen als so eine Art Einführungsprüfung in seinen Dienst. 40 Tage war Jesus dort in der Wüste. 40 Tage Hitze und Kälte, 40 Tage Staub und Sand, 40 Tage voll von prüfenden Gedanken und Worten. Da kommt der Teufel und sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle doch einfach einen Stein hier in Brot. Spannend. Wie in der Geschichte am Anfang wird auch Jesus hier auf so eine Hungerprobe gestellt. Aber diesmal ist er der Hungernde. Eine echte Stunde der Wahrheit. Und dieser Jesus, was macht der daraus? Ich glaube, rot wurde ihm der Kopf nicht. Denn nach 40 Tagen ohne Essen und Trinken war wohl kaum noch Kraft da, um sich groß aufzuregen. Ich stelle mir vor, wie Jesus mit schwacher und leiser, aber sehr bestimmter Stimme diese Worte sagt, die mich ganz tief berühren. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wow, Jesus hat scheinbar eine völlig andere Reaktionsfähigkeit. Er kalkuliert nicht, was es jetzt bräuchte. Er kommt nicht in Verlegenheit. Er klagt Gott auch in diesem Moment nicht an für diese echt blöde Situation. Er fragt auch nicht, warum? Warum gerade ich? Warum kannst du nicht jemand anderen testen? Es ist eher so ein, aha, ich werde getestet. Aber ich weiß, Gott ist gut. Ich schaffe das, weil ich nicht auf die Umstände hier angewiesen bin, sondern weil ich weiß, dass der für mich ist, der das Leben erfunden hat. Jesus schafft es, diese größte Probe, nicht seine größte Probe, aber vielleicht für uns eine riesengroße Probe, zu meistern. Nicht als Exempel stellt er auch diesen Philippus vor die Probe, sondern als Muttest, als eine Übung. Genauso in der Wüste wird Jesus vor eine glaubensentscheidende Übung gestellt. Und ich denke mir, boah, was wäre, wenn ich diese Kraft hätte, die Jesus da in der Wüste hat? Was wäre, wenn mir das gelingen würde? Nichts zu futtern, kein Geld, kein neues Auto nach dem Totalschaden, aber hey, ich weiß, Gott ist gut, Gott wird mich versorgen. Das hieße ja irgendwie, unabhängiger zu sein, freier. Ich wäre mehr ich selbst. Ich wäre mehr an Gott dran und nicht nur an dem, was ich mir so Schönes, Sicheres in meinem Leben aufgebaut habe. Aber ich weiß nicht so richtig. Aber doch, was wäre, wenn? Was wäre, wenn solche Stunden der Wahrheit mir und dir auch als Übung dienen könnten? Was wäre, wenn sie dazu da wären, in unserem Leben die richtigen Weichen zu stellen? Stunden der Wahrheit als Weichen in ein neues Leben. Was wäre, wenn gerade diese schwierigen Aufgaben dazu da sind, um uns zu formen? Und um es zu stärkeren Menschen zu machen. Wenn es eine Chance wäre, zu hinterfragen, wer ich wirklich bin und wie ich wirklich bin. Dann müsste ich nämlich so eine Prüfungssituation in meinem Leben nicht mehr als eine Bedrohung ansehen. Ich müsste nicht mehr verbittern, wenn ich scheitere. Ich müsste nicht mehr diese Last des Warums mit mir rumschleppen. Aber wie soll das denn bitte gehen? Ich bin doch kein Jesus. Dann müsste ich wohl immer auf alles Mögliche vorbereitet sein. Naja. Lass uns doch mal schauen, wie Jesus das gemacht hat. In der ersten Geschichte bei Philippus, der macht er was total Paradoxes. Er dankt für die viel zu wenigen Brote, die da sind. Er dankt für das scheinbar viel zu wenige. 5 Brote und 2 Fische für tausende Menschen. Ja, super. Und ich? Wie soll das denn bei mir gehen? Danke sagen für das, was ich irgendwie zu wenig habe? Danke für das, wo ich normalerweise denke, es reicht eigentlich nicht. Meine Ressourcen, meine Kraft, mein Geld. Ganz praktisch im Alltag. Aber ich denke, doch. Ich denke, dieser Gedanke, dieses Danken kann ein ganz großer Schlüssel sein zu einem riesigen Wunder, was Jesus tun will in meinem und in deinem Leben. Das ist eine Grundeinstellung, dass ich dankbar bin für das Leben, was Gott mir geschenkt hat. Danke für meine Kinder. Danke für meine Arbeit. Danke, dass du mir dieses Auto gibst, was schon vor Jahren hätte kaputt gehen können. Danke. Danke, dass ich das haben darf. Danke, weil ich weiß, dass du es bist, der mich versorgen wird. Danke, dass du mich nicht im Stich lässt, Gott. Mit so einer dankbaren Haltung durchs Leben zu gehen, das ist nicht nur wie der Deckel oder die Schleife auf so einen Topf des Vertrauens. Das Danke, das ist der Topf selber, das ist das Vertrauen, das ich in Gott setze, jeden Tag neu. Das verlangt ganz schön viel Demut. Und das Zweite, in dieser zweiten Geschichte, in dieser ganz üblen Versuchung in der Wüste, da hat Jesus einen Bibelvers parat. Ein Bibelvers aus dem Alten Testament. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von dem, was Gott ihm durch sein Wort gibt. Da ist so ein Wissen, so ein Wort ganz tief in ihm drin, dass in diesem Moment, wo es wirklich drauf ankommt, wo er versucht wird, wo er auf der Probe steht, das auf ganz natürliche Weise in ihm parat ist und es ihm hilft, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Das Wichtige, das ist nicht die schnelle Lösung. Das Wichtige ist nicht Fast Food in der Wüste. Das wirklich Wichtige ist zu wissen, worauf ich mein Leben baue. Und ich glaube, dass das uns durch die Wüste trägt. Ich frage dich, worauf baust du dein Leben? Was wird dich wirklich tragen? Ich kann mich noch gut erinnern an diesen Moment, wo mich jemand herausgefordert hat, zu glauben, vor mittlerweile ganz vielen Jahren, ich glaube 13 Jahren. Und er hat gesagt, was hast du zu verlieren? Und ich habe überlegt, ja, was ist es, worauf ich mein Leben baue? Und ich habe gedacht, das, worauf ich niemals verzichten könnte, das, was immer für mich da ist, das ist meine Familie. Und in diesem Moment, als er mir das gesagt hat oder mich gefragt hat, wurde mir bewusst, irgendwann werde ich allein dastehen. Irgendwann geht es nur noch um mich, dann werden die nicht mehr da sein. Worauf baue ich dann mein Leben? Ich weiß nicht, was das so für dich ist. Ich weiß, es ist ein sehr herausfordernder Gedanke. Aber ich glaube, dass es wert ist, dass wir uns diese Gedanken stellen, weil die Prüfungen, die werden kommen. Die werden irgendwann da sein. Und die Frage ist, sind wir darauf vorbereitet? In einer kleinen Geschichte möchte ich das noch illustrieren, die diese Woche geschehen ist und die mich doch irgendwie sehr beeindruckt hat. Manche haben das vielleicht gehört von euch. Es kam bei der Verleihung des vielleicht weltweit wichtigsten Filmpreises, des Oscars, zu einer richtig üblen Panne. Es war der letzte Preis des Abends, der wichtigste Preis, die Krone, der Oscar der Oscars sozusagen, der Preis für den besten Film. Und der vielversprechende rote Umschlag öffnete sich und es wurde verlesen, der Film La La Land. Eine Comedy-Romanze über Liebe, über Tanz und über Jazz, alles total süß und ziemlich oberflächlich. Und ich muss euch sagen, ich war irgendwie mal wieder ganz schön enttäuscht von diesen Amerikanern und dieser oberflächlichen Filmindustrie. In so einer wichtigen Zeit wie jetzt, in so einer chaotischen und gespaltenen Zeit. Und dann die Dankesrede von John Horowitz heißt er, glaube ich, und seinen Kollegen, den Produzenten dieses Films La La Land. Und plötzlich stürmt der Moderator auf die Bühne und verkündet, es gibt einen Fehler. Es gibt einen Fehler. La La Land hat nicht gewonnen. Der Film Moonlight hat gewonnen. Und jetzt stell dir mal vor, du bist dieser Produzent von La La Land. Du bist am Ziel deiner Träume angekommen. Du hast gerade deiner Mutter gedankt, dass sie dich in die Welt gebracht hat. Du hast deiner Frau gedankt, dass sie sich jahrelang unterstützt hat. Der ganze Schweiß, die Tränen, alles, was du für diesen Streifen eingesetzt hast, wurde so großartig belohnt. Und dann, Echi-Bechi. Sorry, doofer Fehler, ist noch nicht vorgekommen, aber gibt's. Und was dann passiert ist, das fand ich irgendwie sehr bezeichnend. Dieser Produzent, John Horowitz, stellt sich ans Mikro und gibt diesen Oscar ab. Mit den Worten, ich bin stolz darauf, diesen Oscar meinen Freunden von Moonlight zu übergeben. Und wenn ihr euch das Video auf YouTube anguckt, ich wollte es eigentlich zeigen, aber es ist leider wirklich nur auf Englisch, dann wirkt es tatsächlich so, als ob es ihm eine Ehre ist, diesen anderen Menschen diesen Film zu geben, diesen Filmpreis zu geben. Ich bin stolz darauf, euch diesen Preis zu überlassen. Die ihr so ein schwieriges Thema verfilmt habt, die ihr es wagt, in dieser angespannten Zeit einen mutigen Film zu drehen über Probleme und Herausforderungen eines jungen Afroamerikaners. Und diese Geschichte, die ist in dieser Woche so bei mir geblieben, weil mich das so berührt hat, zu sehen, wie in so einem wichtigen, entscheidenden Moment dieser Mann in der Lage war, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Das Wichtige ist nicht meine Ehre. Das Wichtige ist der Zweck. Das Wichtige ist, dass das Richtige siegt. Jetzt sind wir ja alle keine Filmemacher und unser Leben ist irgendwie viel mondäner, viel gleichbleibender als das von denen da in Hollywood. Und vielleicht sagst du dir jetzt, ja, Stunde der Wahrheit, alles gut und schön, aber mein Alltag, der sieht doch irgendwie total anders aus. Also in meinem Alltag, da ist eigentlich alles klar. Aber weißt du's? Weißt du's, was noch auf dich wartet in deinem Leben? Weißt du's, welche Aufgaben und welche Fragen, welche Anforderungen auf dich warten? Und ich wünsche mir so von ganzem Herzen, dass wenn diese Stunden der Wahrheit kommen, dass sie uns nicht aus der Bahn werfen, dass der Zug nicht entgleist, dass es uns nicht den Boden unter den Füßen wegzieht, sondern dass wir in der Lage sind, die richtige Entscheidung zu treffen. Dass wir wissen, worauf es ankommt, dass wir das Wichtige vom Unwichtigen trennen können. Worauf baust du dein Leben? Auf wen fällst du zurück? Auf dich, auf deinen Partner, auf deine Karriere, auf das, was du dir hier aufgebaut hast? Es ist eine schwere Frage, aber ich möchte dir heute sagen, Gott möchte diese Basis in deinem Leben sein. Gott möchte der sein, auf den du zurückfallen kannst. Gott möchte nicht, dass auch nur einer in diesen Stunden der Wahrheit verloren geht und in der Finsternis bleibt. Nur deswegen ist dieser Jesus gekommen. Nur deswegen hat sich dieser Jesus versuchen lassen und ist den ganzen schweren Weg bis ans Kreuz gegangen. Für dich und für mich ist er gestorben und auferstanden. Wir, die wir die falschen Ideen hatten und vielleicht immer noch haben. Wir, die wir in der Finsternis waren. Wir, bei denen es vielleicht jetzt immer noch dunkel ist. Christus, seine größte Stunde der Wahrheit war nicht in der Wüste, sondern auf einem Berg, wo er allen Hass und allen Unglauben der Welt ertragen hat und nicht allein für sich, sondern für dich und für mich stellvertretend. Seine Stunde der Wahrheit war für uns da, um uns frei zu machen, um uns eine neue Chance zu geben, ein neues Leben, eine neue Basis. Das ist die Herausforderung. Und im Moment befinden wir uns in einer ganz spannenden Zeit, in der Fastenzeit. 40 Tage vor diesem Tag auf diesem Berg am Kreuz, 40 Tage vor Ostern, in eine Zeit, die dafür gewidmet sein soll, dass du und ich, dass wir was anders machen dürfen, dass wir uns Dingen bewusst werden dürfen, dass wir nochmal neu ins Überlegen kommen dürfen, was ist uns eigentlich wichtig. 7 Wochen ohne heißt es an mancher Stelle oder auch 7 Wochen mit. 7 Wochen mal ohne Ballerspiele, die mir die ganze Zeit rauben und meinen Kopf einnehmen. 7 Wochen Verzicht auf das, was mich betäubt und ablenkt und einengt. 7 Wochen, um meine Sinne zu schärfen für das, was wirklich wichtig ist. 7 Wochen mit Zeit für Gott vielleicht, vielleicht für Freunde, für gute Worte. 7 Wochen auf dem Weg zu Ostern. Und ich habe das lange gar nicht genutzt, diese Fastenzeit. Und bin wieder neu begeistert davon, dass es da eine Chance gibt, wie Anselm Grün das gesagt hat, dass Süchte wieder zu Sehnsüchten werden können, dass ich mir wieder bewusst werden kann, wofür mein Leben eigentlich da ist. Wenn dir das nicht so leicht fällt, zu wissen, wie du die Weichen stellen sollst, wenn es drauf ankommt, nicht hier weg, sondern bleib danach noch hier. Komm mit uns darüber ins Gespräch, lass uns gemeinsam darüber ins Gespräch kommen. Unser Angebot ist, dass die Mia und ich einfach noch hier vorne sind und wir darüber einfach reden können, einfach auch dafür beten können. Und möglicherweise ist es auch so, dass du das überhaupt nicht nachvollziehen kannst, wie das überhaupt gehen soll und du gar nicht fühlst, dass du dankbar sein kannst, dass du gar nicht fühlst, dass Gott was sagt oder dass Gott was machen will in deinem Leben. Aber du spürst, dass da mehr ist. Dann kann es sein, dass da einfach noch Sachen in deinem Leben sind, die deinen Blick auf Gott verstellen. Niemand kann von sich aus Gott sehen. Aber Gott will sich uns zeigen und er sagt, dass wenn wir zu ihm kommen und wenn wir ihm das bekennen, unsere Sünden, alles, was uns trennt von ihm, dann ist er treu und gerecht. Dann dürfen wir ihn sehen. Dann dürfen wir das erkennen, was Jesus für uns gemacht hat. Und auch dafür soll Raum sein. Trag das nicht mit dir rum. Trag das nicht mit dir rum, sondern lass es hier, lass es am Kreuz. Dafür ist dieser Gottesdienst da. Dafür wollen wir da sein. Oder such dir jemanden, den du kennst, dem du vertraust, mit dem du darüber reden und dafür beten kannst. Ich möchte euch einfach jetzt noch den Segen zusprechen und bitte euch, dass ihr euch dazu erhebt. Der Segen soll euch Kraft geben für diese Woche. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Er stehe vor dir in der Stunde der Wahrheit mit seinem Licht. Jesus, sein Sohn, befreie dich von allem, was dich trennt und fesselt. Und Gott, der Heilige Geist, gebe dir die Kraft der Auferstehung für jeden Tag in dieser Woche und in deinem Leben. Amen.